willkommen in diesem Gottesdienst. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam mit dem Lied 263 beginnen. Das ist eigentlich ein Gebet, das wir da singen. Lassen Sie uns bewusst tun. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott spricht, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass wir nicht ins Leere und ins Ungewisse beten müssen, sondern dass du uns einlädst und zusagst, zu hören und zu erhören. Wir bringen dir die Sorgen, die uns niederdrücken, und die Schuld, die uns die Luft zum Atmen nimmt. Wir bitten dich, mach uns ganz neu durch deine Vergebung. Öffne uns Ohren und Gewissen, sehr empfänglich sind für dein Wort. Wir beten weiter in der Stille. Danke, Herr, dass du uns hörst. Amen. Wir besprechen das Vaterunser miteinander und sind heute in Matthäus 6, Vers 12 bei der Bitte: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir müssen heute über etwas reden, was es eigentlich gar nicht mehr gibt. Das macht die Sache so schwierig. Ein Beobachter hat einmal unsere Zeit beschrieben, unsere Gesellschaft beschrieben, als die Gesellschaft der Schuldlosen. Keiner ist gewesen. Keiner hat nichts getan. Die Verhältnisse sind es gewesen. Und das lässt sich auch gar nicht abstreiten. Verhältnisse machen Menschen krank, prägen sie, sodass sie nicht tun, was sie eigentlich tun sollten. So kommt es dazu, dass wir leiden unter vielfältigen Problemen, unter Frustrationen, Täuschungen, nicht? Unter Stress. Wir leiden unter dem Problem, aber wir haben doch keine Schuld. Und wo jemand Schuldgefühle hat, da ist doch der erste Gedanke, dass man ihm irgendwie zu einem Arzt verhelfen muss, der ihn befreit von den Verklemmungen, den falschen Einstellungen, der falschen Sicht der Dinge. Sie wissen, in der Bibel, da gibt es ja diese Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, die dabei im Tempel beten. Und der selbstgerechte Pharisäer, der betet dann: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie dieser Zöllner da. Nicht so von Unmoral verseucht und Diebstahl, Ungerechtigkeit, sondern ich. Und dann kommt es ganz dran. Jemand hat gemeint, dass dieses Gebet der Selbstgerechtigkeit müsste heute anders formuliert werden als damals. Es könnte heute vielleicht so heißen: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die Spießer, die Verklemmten, die Gestrigen, die immer noch nicht emanzipierten. Von überholten bürgerlichen Moralvorstellungen bin ich zum Glück frei. Und deshalb auch von der Knute der Schuldgefühle. Und nun sollen wir diese Vaterunser-Bitte hier hören: Vergib uns unsere Schulden. Das geht uns gegen den Strich, über unsere Schuld zu reden. Und ich vermute, Jesus wusste das. Und so lehrt er uns, gegen den Strich zu beten. Das soll unser Thema sein heute. Gegen den Strich beten. Erstes ist, was ihr nicht getan habt. Darum geht es hier. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl kennen, ich hoffe nicht. Wir haben eine Verabredung getroffen, eine wichtige Verabredung mit jemandem. Sie haben sich die nicht notiert. Sie haben sie vergessen. Plötzlich schießt sie ihn durch den Kopf. Es ist genau 2 Stunden zu spät. Unwiederbringlich verpasst, nichts mehr dran zu machen. Heiß steigt es in ihn auf. Sie haben nichts getan. Und das ist es. Nicht, dass sie etwas getan haben, war das Problem. Sondern, dass sie das, was sie tun sollten, nicht getan haben. Das war das Schlimme. Und ich denke, das ist fast immer das Schlimmste. Fast schlimmer als das, was man tut. Selbst wenn man Falsches tut. Mir ist das jetzt passiert. Nicht nur einmal, aber was mir besonders schlimm war. Unter einem riesen Berg von Papier, ich bin eben kein Bürokrat, deshalb lässt man so das Papier manchmal anwachsen, bis es dann sich neigt, dem Papierkorb zu und dann so von selbst vom Schreibtisch runterkippt in den Papierkorb und dann ist wieder Klarheit der Organisation und es dauert halt seine Zeit und unter diese bedauerlicherweise, für manche ist es ja nicht schade, was da so liegt, aber um manche ist es nun wirklich eine Katastrophe und dann habe ich aus dem Berg der Geschichte von meinen Schreibtischen habe ich dann also einen Zettel ausgegraben und da steht eine Adresse drauf und den wollte ich besuchen. Hatte ich zugesagt. Irgendjemand verabredet, da sollte ich einen Besuch machen. Hatte ich versucht zu erreichen, hatte ich nicht gekriegt, war vor den Sommerferien schon gewesen. Da war eine Wust von Kram gekommen und die Freizeiten und dann 6 Wochen weg und danach nicht wieder so. Vergessen, einfach weg. Dann packe ich das an. Nichts getan. Das ist Schuld. Denn die Bibel gebraucht verschiedene Ausdrücke, um zu beschreiben, was wir in unserem Leben falsch machen. Da gibt es Ausdrücke, die heißen Verfehlung, Ziel verfehlt. Hier steht ein Ausdruck, der redet von Schulden. Der redet von dem, was wir schuldig geblieben sind. Von dem, was wir nicht getan haben. Und was wir doch hätten tun sollen. Jesus sagt, und das wird das entscheidende, die entscheidende Erklärung Gottes sein, Jesus sein im Weltgericht. Was ihr nicht getan habt, diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir auch nicht getan. Nicht getan den Hungrigen, den Gefangenen, den Kranken, den Armen. Das ist Schuld. Damit wir hier gar keinen langen Firlefanz machen, ne? Du sagst, ob der Mensch Schuld hat, weil es nur Schuldgefühle sind. Hier setzt Gott seinen Maßstab an. Wenn Sie, wir sagen ja, dass über Schuld Gras wächst und das dann so verdeckt wird. Wenn es das nur wäre, wenn es das nur wäre. Schuld wird verschüttet unter Bergen von Betriebsamkeit und Leben. Und da muss man schon tief, tief graben, um noch ranzukommen. Und mit dem Ausdruck Schulden, hier steht die Mehrzahl, vergib uns unsere Schulden, wo wir schuldig geblieben sind. Da gräbt Gott ganz tief nach dem, was wir längst vergessen haben. Was wir eben deshalb nicht getan haben. Was wir nicht getan haben, weil es uns gar nicht in den Sinn gekommen ist. Wie, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Herr, wann konnten wir? Wir hatten doch keine Zeit. War doch kein dran denken. Was nicht in unseren Sinn gekommen ist, gräbt er aus. Schuldig gebliebene Liebe. In der Form von Besuchen. Ne? In der Form von Gesprächen. In der Form von helfender Tat. Und diese Ausgrabungsarbeiten Gottes gehen uns gegen den Strich. Würde mich ja wundern, wenn es nicht so wäre. Für mich gibt es nichts Peinlicheres, als wenn Gott in meinem Leben diese verkramten Dinge ausgräbt. Und ich sage nur, ja, war eben für den Papierkorb. Schuldig geblieben, unwiederbringlich. Angesichts der Bitte, die Jesus uns lehrt oder lehren will und die wir gemeinsam beten wollen, vergib uns unsere Schuld, stehen wir zunächst einmal vor der Frage, ob wir uns das gefallen lassen wollen, diese Nötigung gegen den Strich unserer Selbstgerechtigkeit, dass Gott ausgraben darf, woran wir nie gedacht haben und wenn wir daran gedacht haben, es längst vergessen und verdrängt und abgeschoben haben. Gott greift aus. Wollen wir das eigentlich nun beten? Ich möchte fast Wir sollten so nach jedem Teil so eine Minute oder zwei Stille machen. Dann würde ich gerne Papier und Bleistift gegen die Vergesslichkeit austeilen. Und dann lassen wir uns alle miteinander notieren, jeder für sich. Jeder für sich. Was ist denn nun zu sagen? Aber da will ich dann gleich das Zweite noch anfügen, damit diese Arbeit noch praktischer wird. Das Erste ist also, was ihr nicht getan habt. Das Zweite, in dieser Richtung weiterbeten, weitergehen. Vielleicht ist der eine oder andere unter uns, dem geht, ist ausgegangen, dass er beim Beten des Vaterunsers und speziell beim Beten dieser Bitte das noch gar nicht so empfunden hat, dass hier all die Dinge, die man gar nicht getan hat und die einem gar nicht so in den Sinn gekommen sind, dass man die hier nennt, das Schuldiggebliebene. Ich ahne den Grund, warum uns das so geht, dass wir dieses Gebet doch relativ, ich will mal sagen, ehrlich und trotzdem leichten Herzens beten. Ich ahne den Grund. Der liegt darin, dass wir uns über dem kurzen Gebet, vergib uns unsere Schuld, uns gar nicht klar werden, wo wir etwas schuldig geblieben sind, vor Menschen und vor Gott, und was wir schuldig geblieben sind. Indem wir diesen Satz mitsprechen, so allgemein Schuld zusammenfassen, so in Bausch und Bogen, da besteht unsere Bußfertigkeit etwa in der Haltung, die sagt, da wird sicher was sein, ganz bestimmt. Denn wir haben ja alle Fehler. Wir sind nicht vollkommen. Und deshalb ist es schon richtig, dass wir jetzt beten, vergib uns unsere Schulden. Aber so genau weiß man es halt auch nicht, was da war. Und darüber gibt man sich auch keine Rechenschaft ab, was da war. Das ist so ein Rundum-Abwasch, wo man das Einzelne gar nicht erkennt. Und hier liegt einfach ein Missbrauch des Vaterunsers vor. Es gibt ja Christen in verschiedenen Gemeinden, die beten das Vaterunser nicht. Es gibt Gemeinden in der ganzen Welt, die beten das Vaterunser nicht im Gottesdienst als regelmäßiges Gebet, weil sie Sorge haben, es könnte so zum Ritual verkommen, zum religiösen Geplapper. Ist ja auch geschehen in der Kirchengeschichte. Das Vaterunser als Leistungssport. Schaffen Sie 10 Liegestütze, 25 Vaterunser und 30 Kniebeugen, dann bleibt der Mensch religiös gesund. Das ist eine merkwürdige Vorstellung. Ne? Das ist doch nicht der Sinn der Übung, dass Jesus uns diese Sätze, diese kurzen, markanten Sätze gibt, damit wir sie jetzt formelhaft nachsprechen, sondern Jesus hat uns mit jeder Vater unser Bitte ein Thema angegeben, ein Richtungsschild gegeben und sagt, bitte, in die Richtung geht jetzt weiter in eurem Beten. Die Bitte um Vergebung hat doch nur Sinn, wenn wir jetzt auch in diese Richtung gehen und Schuld, die nie Schuld an sich ist, sondern immer ganz praktisch, was ich anderen Menschen und was ich Gott schuldig bleibe. Dann gehört das andere natürlich dann auch dazu, wo ich die Ziele Gottes verfehle und den Sinn meines Lebens von Gott her verfehle. Das sind aber doch immer sehr, sehr praktische und konkrete Dinge. In unseren Worten, unseren Taten, unseren Unterlassungen im Alltag, in der Familie, im Beruf, in Gemeinden, wo auch immer. Und nichts ist gefährlicher, als wenn die Bitte um Vergebung so allgemein passiert. Da wird sie tatsächlich zur belanglosen Phrase. Und wir sollten uns dann nicht wundern, dass die Vergebung der Sünden, die Vergebung der Schuld, für uns auch keine handfeste Erfahrung wird. Sie ist dann eben auch so ein theologischer Allgemeinbegriff. Naja, so selbstverständlich, ne? Da freut sich kein Mensch drüber, da erfährt keiner das Aufatmen der Befreiung. Woran liegt es denn? Zum Schluss sagt man, Vergebung der Sünden, ja, das ist ein bisschen billig und einfach. Muss doch jetzt was anderes im Christ sein, auch konkreter, praktischer sein. Dass Vergebung der Sünden nicht praktisch ist, nicht handfest und hautnah erfahrbar, liegt darin, dass das Bekenntnis unserer Schuld wischiwaschi ist. Dass wir gar, dass um gar nichts geht dabei. Dass wir selber gar nicht wissen, was das zu vergeben gibt. In dem Augenblick, wo wir anfangen, Schuld beim Namen zu nennen, wo wir Gott quer liegen, wo wir seiner Ehre und seiner Liebe nicht entsprechen, wo wir es weiterzugeben schuldig geblieben sind, konkret ihm sagen, in dem Augenblick wird die ganze Sache anders. Da wird das mit dem Bekenntnis der Schuld heiß. Ganz heiß. Zum Teil peinlich. Sehr unangenehm manchmal. Weil man oft spürt, dass man manches auch mit Menschen bereden muss. Und nicht nur mit Gott bereden kann. Dass ich, wenn ich Schuld vor Gott bekenne und Vergebung empfange, dass der Wirkung, die Wirkung hat, dass ich jetzt auch zu den Betroffenen gehen muss unter Umständen und sage, vergib mir, bitte ich um Vergebung. Da wird es unheimlich heiß und sehr, sehr problematisch. Aber handfest! Da hat Realität. Da war keine Sorge, da kommen wir raus aus dem Phrasenhaften. Unversehens. Ganz schnell. Und in der Situation konkret zu erfahren, was Vergebung der Sünden ist, das ist unheimlich. Dann ist das eine Sache, über die man jubeln kann, von der man lebt, von der man begreift, das ist das Einzige, was ich im Leben brauche. Auf vieles kann man verzichten, darauf aber nicht. Sehen Sie, die Lieblosigkeit hat ein Fahrzeug, in dem sie sich fortbewegt, sehr schnell und sehr weit kommt. Das ist die Gedankenlosigkeit. Und nun bittet uns Jesus mit diesem Vater unser Wort, dass wir dieses Thema beten, in diese Richtung beten, die Maßstäbe Gottes nehmen, in 10 Geboten, ganz einfach und elementar, in der Bergpredigt, in den Spiegel sehen, uns sagen lassen, wo Unrecht ist in unserem Leben und es konkret und namentlich bekennen und um Vergebung bitten und nicht eher locker lassen, bis wir wissen, dass alles um Jesu Willen, um seines Kreuzes, Todes und seiner Auferstehung Willen weggenommen ist und ich frei bin, angenommen als Kind Gottes, sodass nichts mehr trennen zwischen Gott und mir steht. Nicht eher locker lassen, bis diese Gewissheit ganz und gar da ist. Wenn man sie im persönlichen Gebet nicht findet, weil die Zweifel einen bedrohen, dann darf man zu einem Menschen seines Vertrauens gehen, der Jesus kennt, darf ihn als Zeugen nehmen, miteinander beten und er darf einem zusprechen, im Namen und Auftrag Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, so wahr Jesus gestorben ist. Bitte lassen Sie uns nicht beim allgemeinen Gebet bleiben. Ich erfahre und beobachte, dass auch unter Christen im Blick auf die Vergebung der Schuld eine große Freudlosigkeit herrscht. Alles Mögliche fasziniert uns. Aber die Erfahrung der Vergebung der Schuld, die betrachten wir schon fast wie kalten Kaffee. Da ist nichts mehr Sensationelles dran. Ja, schon fast eine Verlegenheit. Das hängt damit zusammen, dass wir in Band und Bogen Schuld erledigen wollen und dadurch die Vergebung zur allgemeinen belanglosen Phrase degradieren. Anstatt persönlich und konkret Vergebung zugesprochen zu bekommen, da wir persönlich und konkret unsere Schuld bekannt haben. Ich denke, wir sollten uns immer wieder nötigen dazu, stille zu sein vor Gott. Nicht nur das, was einen so unweigerlich aufstößt, ohne dass man es verdrängen kann, im Trotzbetrieb des Alters. Nicht nur das sind wir schuldig geblieben, sondern wir sollten den Mut haben, aus Anlass dieses Gebetes, jetzt vor Gott stille zu stehen und zu fragen, Herr, was ist denn da? Was siehst du nicht recht an in meinem Leben? Wo bin ich gedankenlos weitergegangen und schuldig geblieben, was du erwartetest an Liebe und Zeit und Kraft und man sie weitergeben sollte.
Singen wir zwischendurch ein zur Erholung, ja? 37 unserer Liedermappe, die wir hier vorne haben. Alles ist Lüge, was Satan mir sagt. Entschuldige, Vater, dass ich dich nicht gefragt. Singen Refrain, erste Strophe und Refrain.
Alles ist Lüge, was Satan mir sagt. Entschuldige, Vater, dass ich dich nicht gefragt. Danke, dass du niemals fehlst, niemals lügst. Und wenn ich verzweifle, am nächsten bin. Du hast mir vergeben, vergessen meine Schuld. Nun darf dein Kind ich sein. Von der Herrschaft der Sünde hast du mich befreit. Nun bin ich niemals mehr allein. Alles ist Lüge, was Satan mir sagt. Entschuldige, Vater, dass ich dich nicht gefragt. Danke, dass du niemals bist, niemals süß. Und wenn ich verzweifle, am nächsten bist.
Und noch ein drittes. Medizin gegen Kreislaufstörung. Medizin gegen Kreislaufstörung. Ich weiß nicht, ob hier jemand welche hat. Ich will hier von einer besonderen Sorte reden. Das umstrittenste und schwierigste im ganzen Vater unser ist zweifellos der Satz, der hier am Schluss steht. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, denen, die an uns schuldig geworden sind. Und Jesus wusste das, dass das das Schwierigste, am schwierigsten zu begreifen und am schwierigsten zu praktizieren ist. Und deshalb hat er gleich im Anschluss an das Vaterunser in dieser Lektion Nachhilfeunterricht gegeben. Denn im Matthäus-Evangelium steht sofort im Anschluss an Vaterunser ein Text, der heißt, denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebet, so wird euch euer Vater eure Übertretungen auch nicht vergeben. Damit auch jeder die letzte Unklarheit beseitigt hat. Formuliert es positiv und negativ, ist klipp und klar, hier gibt es nichts zu deuten. Wo ich Vergebung an andere nicht weitergebe, erfahre ich selber keine Vergebung von Gott und umgekehrt. Das ist eine ganz klipp und klare Rechnung. Das große Gleichnis vom Schalksknecht, das ich vorhin vorgelesen habe, unterstreicht das nochmal auf drastische Art und Weise. Warum? In Klammern. Jetzt kommt hier übrigens raus, dass wir es mit der Schuld doch ganz ernst nehmen. Ich dachte am Anfang, dass wir oft so tun, als wäre keiner schuld. An dieser Stelle kommt dann raus, dass wir es doch ganz ernst nehmen. Unter einem bestimmten Gesichtspunkt nämlich. Wir nehmen Schuld ernst, wenn wir sie dem anderen vorhalten können. Das passiert ja dauernd. Zur Erpressung zum Beispiel. Also, da war mal was, nicht? Und das kann jederzeit mal wieder zitiert werden. Und dann deutet man das nur mal an, nicht? Du weißt ja. Dann wird der andere schon ganz klein. So rechnen wir uns Schuld, die der andere an uns begangen hat, immer wieder gegenseitig vor. Zwingen uns gegenseitig damit. Ernötigen, erpressen uns. In diesem Sinne nehmen wir Schuld sehr ernst. Auch noch in dem anderen. Die Schuld des anderen. Das Versagen des anderen. Ist uns jederzeit willkommen als eine Rechtfertigung für das, was wir an Unrecht tun. Alles eigene Fehlverhalten wird im Handumdrehen erklärt und gerechtfertigt damit, dass die anderen ja früher angefangen haben und noch viel schlimmer. Das mag ja sein. Wer will das bestreiten? Da ist uns die Schuld ganz wichtig, ganz kostbar, die hat es andere, als Rechtfertigungsgrund für unser eigenes Verhalten. Wir haben jetzt ein Recht zu lügen, auf Rache, auf Hass, auf böse Worte. Der andere hat es verursacht. Da kann man uns nicht beibehaften. In dieses Spiel fährt Jesus hinein mit diesem Satz. Er nötigt uns, er bittet uns, er lädt uns ein, zu beten, vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Das heißt sogar im griechischen Urtext, und das macht die Sache noch schwieriger, wie wir vergeben haben denen, die an uns schuldig geworden sind. Was ist nun? Ne? Was nun? Kann denn irgendjemand noch Vergebung bekommen?
Wenn Jesus Bedingungen stellt, gibt es keine Gewissheit der Vergebung mehr. Das muss man ganz klar sagen. Denn wenn ich mich da selber betrachte, wie läuft das denn mit Vergeben und Vergessen und so, ne? Haben wir wirklich vergeben? Kann man da mit Gewissheit sagen, Herr, da ist nichts mehr, was ich jemand anders vorhalte oder so. Nichts mehr, auch kein geheimster Vorwurf mehr. Deshalb erbitte ich jetzt Vergebung von dir, wenn es so wäre, wenn es so ist. Dann steht es schlimm. Dann steht es schlimm um uns. Nun, er hat Jesus das ja nicht im Unklaren gelassen. Er hat ja die Vergebung so kraftvoll zugesprochen und mit seinem Kreuzestod bewirkt, dass niemand im Unklaren sein soll. Das ganze Neue Testament unterstreicht es, dass die Vergebung vorbedingungslos geschenkt wird. Das Gleichnis, das ich vorgelesen habe von diesem idiotischen Knecht, macht ja deutlich, es geht nicht um eine Vorbedingung, sondern es geht um eine notwendige Entsprechung. Um eine notwendige Entsprechung. Weil er uns Vergebung schenkt in einem unermesslichen Maße, erwartet er, dass wir aus diesem wahnsinnigen Reichtum an Vergebung die kleine Münze weiterzahlen, die der andere uns schuldet. Aber diesen Zusammenhang, da lässt Jesus nicht den Hauch von Spielraum. Da sagst du nicht, ach, überlegt mal nicht, vielleicht könnt ihr ja doch auch mal ein Stückchen weitergehen. Da seht ihr eine absolute zwingende Bindung zwischen. Jungchen sagt man da heute. Kommt so einer Politik vor, nicht? Eine Verbindung. Wenn das eine nicht, dann das andere auch nicht. Wenn ich nicht bereit bin, nachdem ich 40 Millionen empfangen habe, so in dem Gleichnis die Proportion, wenn ich nicht bereit bin, 80 Mark, mickrige 80 Mark zu erlassen, obwohl ich selber doch 40 Millionen habe erlassen bekommen, dann verliere ich die Vergebung. Dann wird das zurückgenommen und alle meine Schulden sind auf mir. Das ist ein absolut zwingender Zusammenhang. Kreislauf, die Vergebung der Schuld, muss weitergegeben werden. Oder es kommt in unser eigenes Leben nichts mehr hinein. Das sind die Kreislaufstörungen. Das sind die Kreislaufstörungen im Leib des Jesus Christus in seiner Gemeinde. Und Sie wissen ja, ich will mich nicht verbreiten, wenn Kreislaufstörungen da sind, dann kann man nichts mehr tun. Ne? Dann wird man schwindelig und ohnmächtig und so, und dann muss man sich ins Bett legen und dann kann man nichts mehr tun. Und wer sagt denn? Das ist doch der Eindruck, den die Gemeinde Jesu Christi in unserer Welt macht. Woran liegt es denn? Woran liegt es denn? Liegt am Wohlstand? Liegt an der geschichtlichen Situation? Es liegt an all dem nachweislich nicht. Es liegt an Kreislaufstörungen. Ein schwindeliger und ohnmächtig daliegender Leib Jesu Christi leidet an den Kreislaufstörungen der nicht weitergegebenen Vergebung. Punkt. Das ist alles. Und es ist die ganze Medizin. Und es gibt keine Unklarheit, sondern nur die Frage, ob wir das eigentlich beten wollen, was Jesus hier vorschlägt. Vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben haben denen, die an uns schuldig geworden sind. Kreislauf muss in Gang kommen. Aber es geschieht. Ich gestehe, dass ich etwas zitterig bin. Ich kann mir nicht denken, dass wir gleich miteinander dieses Gebet laut beten und unterzeugen sozusagen. Und dass wir nicht als Folge davon an diesem Tag oder in dieser Woche noch den einen oder anderen Gang machen müssten zu dem einen oder anderen Menschen, um die Dinge endlich in Ordnung zu bringen. Was wird passieren? Wir wollen beten. Wir sind vor dir, Herr, mit unserem Leben, das du bis in den letzten Grund hinein kennst. Erbarme dich über uns. Du kennst die Blockierungen, die Unversöhnlichkeit, unsere Gedankenlosigkeit. Wie zigfach wir schuldig geblieben sind, was du doch von uns erwarten konntest und die anderen neben uns doch auch. Herr, hilf uns raus. Amen.